Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode im Als Finanzberater an die Spitze Podcast. Es geht gerade um die drei Social-Media-Kanäle, die 2020 besonders wichtig sind für Finanzberater. Also eine dreiteilige Serie. Und in den letzten beiden Folgen hatten wir die Themen LinkedIn und Instagram. Heute im Teil 3 geht es um das Thema YouTube.
Als Finanzberater an die Spitze. Der Podcast für Erfolgsstrategien, Persönlichkeitsentwicklung und Digitalisierung in der Finanzbranche. Starte jetzt deine persönliche Erfolgsstory. Von und mit Strategieexperte Markus Renzihausen.
Ja, und da bin ich ganz besonders stolz, dass ich heute einen Gast habe in dieser Episode. Und es ist nicht irgendwer, sondern es ist der Nummer 1 Versicherungs-YouTuber in Deutschland, Bastian Kunkel. Herzlich willkommen, lieber Basti.
Hallo Markus, hallo liebe Zuhörer von Markus. Schön, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, Basti, eine Sache muss ich gleich zu Beginn, bevor wir starten, muss ich dir erzählen. Wir haben heute Freitag und es ist die 13. Podcast-Folge von mir. Ich hoffe, das geht für dich in Ordnung.
Oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht zugesagt, Markus.
Ja, ich wollte es vorab auf jeden Fall mit dir klären, aber weißt du was, wir beide schaffen das schon.
Ich denke auch, wir machen das Beste draus.
Ja, was ich total bemerkenswert finde, du hast den Nummer 1 Versicherungs-YouTube-Kanal in Deutschland. Du hast den Nummer 1 Versicherungspodcast in Deutschland. Du lebst auf der Sonneninsel Mallorca total ortsungebunden, liebst und lebst die Digitalisierung, hast aus meinem Blickwinkel eine einzigartige Unternehmensstrategie und bist auch noch verdammt sympathisch. Also wenn man da von außen drauf schaut, fragt man sich doch, wie ist das alles möglich? Das möchte ich heute ganz gerne mit dir mal so ein bisschen, ja, die Geheimnisse vielleicht entlüften. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn wir vielleicht ganz, ganz viele tolle Inspirationen zum Thema YouTube, aber natürlich auch zu deiner Person einfach mal den Hörern geben können.
Ja, da können wir mit Sicherheit einiges drüber erzählen über die Themen, die du gerade angesprochen hast. Und ich freue mich auf die Fragen, die du mitgebracht hast.
Ja, prima. Vielleicht magst du mal so ganz kurz so ein bisschen berichten. Ich weiß, viele Hörer werden dich wahrscheinlich auch schon kennen, aber erzähl doch nochmal ganz kurz nur so die wichtigsten Steps, die du hattest, bis du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist, so im Rahmen deiner Versicherungs- oder Finanzberaterkarriere.
Okay, alles klar. Dann lass mich mal schauen. Vielleicht erstmal zwei, drei persönliche Eckdaten. Mein Name ist jetzt, denke ich, schon bekannt. Bastian Kunkel. Basti nennen mich die meisten. Meine Marke ist Versicherung mit Kopf. Darunter, ja, läuft alles, was ich so treibe in der digitalen Welt im Versicherungsbereich. 33 bin ich heute, wo wir diese Folge hier aufnehmen. Verheiratet mit einer Amerikanerin. Und wie du schon gesagt hast, wohnen wir hier auf Mallorca. Meine Finanzkarriere hat gestartet nach einer sehr, sehr von Misserfolg geprägten Schulkarriere, sagen wir es mal so.
Oho.
Okay. Ja, also da ist dann auch mal sowas wie sitzen geblieben, war oder steht da drin in meiner Schulkarriere. Also Schule war einfach nicht mein Ding, zumindest nicht das Gymnasium und dann auch nicht die Fachoberschule, wo ich mein Fachabi dann gemacht habe. Deswegen habe ich dann auch beschlossen, nachdem ich das dann irgendwann in der Tasche hatte, ich habe echt keinen Bock mehr auf irgendeinen Theoriekram. Ich möchte was Handfestes machen, ja, einen echten Job. Und habe mich dann beworben und bin dann in der Versicherungsbranche gelandet. Mhm. Meine Mama hat gemeint, guck mal, da ist eine Anzeige in der Zeitung, Versicherungskaufmann, beziehungsweise da hieß das schon Kaufmann für Versicherung und Finanzen. Schick da auch mal was hin und naja, wie soll ich sagen, die anderen Firmen, die wollten mich halt irgendwie nicht, weil meine Zeugnisse halt nicht so geil waren, aber die Versicherung hat gesagt, kommen Sie doch mal vorbei, Herr Kunkel, stellen Sie sich mal vor und ich konnte dann wohl in Person überzeugen, bin wohl, ja, vielleicht allgemein ein sympathisches Kerlchen.
Ja, das glaube ich schon.
Und das hat dann einfach gepasst und ich wollte damals einfach mal Praxiserfahrung sammeln und ganz ehrlich, das war 2007, Der Ausbildungsberuf Kaufmann für Versicherung und Finanzen war auf Platz 1 der Ausbildungsvergütung in Deutschland. Das waren 749 Euro brutto im ersten Lehrjahr. Das war ein Haufen Geld für mich damals. Das und ich habe gesagt, ey, okay, ja, läuft. Und Versicherung braucht man irgendwie, ja, ist wichtig. Kann nicht schaden, da eine Ausbildung zu haben. So ging das Ganze los und jetzt mache ich mal ein bisschen den Schnelldurchlauf. Ich habe dann die Ausbildung dort beendet bei dem Versicherer. Ich kann den Namen ja, denke ich, sagen. Das war die DBK gewesen.
Ja.
Und habe dann danach aber studiert, wollte dann einfach noch ein bisschen mehr mitbekommen von der Welt, mein Spektrum ein bisschen erweitern, habe Betriebswirtschaft und Recht studiert an der Hochschule in Aschaffenburg, war in einem Zug ein halbes Jahr auch in den USA, in Kalifornien, habe dort studiert in San Diego. Und als ich da dann wieder zurückkam, habe ich noch mein Praxissemester gemacht bei einem großen Konzern in Frankfurt außerhalb der Versicherungsbranche. Mhm. Und danach war mir aber klar, hey, ich muss mich selbstständig machen. Ich gehe ein wie eine Blume ohne Wasser, wenn ich hier Angestellter werde und diese Standard-Corporate-Career mache, wie all meine Freunde das halt irgendwie vorhatten. Das war einfach nicht meine Welt.
Darf ich dazu mal kurz, nur ganz kurz einhaken? Dieses Thema oder die Entscheidung zu treffen, sich selbstständig zu machen in so jungen Jahren, ist ja doch ein bisschen ungewöhnlich. Gab es für dich da irgendetwas ganz Besonderes oder irgendwie so ein ganz gewisser Punkt, was dich dazu getrieben hat oder was dich dann in die Richtung gelenkt hat, der Selbstständigkeit?
Ja, also da gab es definitiv so, nennen wir es mal Schlüsselmoment, aber wenn ich heute zurückblicke auf mein Leben, dann ist das so klar, dass das eigentlich schon vorgezeichnet war. Ich habe es bloß nicht gesehen, ja, und andere halt auch nicht, weil man macht sich ja einfach eigentlich nicht selbstständig, weil ist ja unsicher und so, ne?
Ja.
Ich habe schon damals in der Grundschule, habe ich schon Geld damit verdient. Das waren damals noch Pfennige, weil ich die Stifte gespitzt habe von anderen Leuten. Ich habe weiterhin dann Flohmärkte dauernd gemacht, habe Kastanien dann verkauft von unserem Kastanienbau. Und weiter ging es dann, als eBay kam, war ich echt so ein, wie würde man sagen, heute so ein eBay-Power-Seller. Ich habe Sachen angekauft, günstig, repariert. Das waren Handys damals, als sie noch relativ einfach waren und man die reparieren konnte, oder auch die ersten iPhones, und habe die dann wieder teurer verkauft. Ja, und also das war eigentlich schon immer da, dieses Selbstständige, hier was tun, was machen. Und der Moment, wo ich dann diese Entscheidung getroffen habe, nicht Angestellter zu werden nach dem Studium, obwohl ich ein sehr lukratives Angebot auf dem Tisch liegen hatte, Jobangebot. Ich wollte das eigentlich gar nicht, aber ich habe mich da halt dann halt beworben, weil damit die Eltern halt zufrieden sind und weil man das halt so macht, und wollte das eigentlich nicht. Ich habe mich auch nie vorbereitet für die ganzen Bewerbungsgespräche und dummerweise wollten die mich dann halt. Ja. Und dann habe ich mich getroffen mit einem Unternehmerkollegen, den ich damals noch gar nicht so gut kannte, heute aber mein Mentor ist, und habe gesagt, hier, Steffen, der legt jetzt dieses Jobangebot und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, das ist ein super Job. Alle meine Freunde würden diesen Job mit Handkuss nehmen und ich bin hier am Überlegen und will's eigentlich nicht. Und dann hat er mir folgenden Satz gesagt. Basti, stell dir ein Leben vor, in welchem du nie mehr jemanden fragen musst, ob du Urlaub machen darfst. Und das hat bei mir so eingeschlagen, weil ich immer auch von Grund auf so ein freiheitsliebender Mensch bin, ja, deswegen auch das Thema jetzt heute Ortsunabhängigkeit und so weiter und so fort, dass ich dann angerufen habe, den Montag drauf, und habe abgelehnt und habe dann noch nicht gewusst, wie meine Selbstständigkeit aussehen wird, bin aber dann eben auch über diesen Unternehmerfreund wieder in die Versicherungsbranche reingekommen als Versicherungsmakler. Also
okay.
Auch wieder unabhängig, das war ja damals anders als in der Ausbildung, da bist du ja gebunden an das Unternehmen, hast interne Vorgaben, das ist mir ehrlich gesagt immer schon auf den Senkel gegangen, und bin dann in das Versicherungsmaklertum da reingekommen, habe bei ihm in der Firma das so reingeschnuppert, und so hat das Ganze angefangen und habe das aber nebenbei aufgebaut und habe noch einen Nebenjob gehabt, der einfach meine Fixkosten gedeckt hat, nennen wir es mal nebenberuflich gegründet, ja, hatte da 20 Stunden in diesem Nebenjob und habe das nebenbei aufgebaut. Und das war unglaublich wichtig, weil ich nie Druck hatte. Ich musste dann nicht jetzt irgendwie Versicherungen verkaufen oder sonst was. Ich konnte das ganz entspannt aufbauen und gucken und konzipieren und musste nicht darauf achten, dass ich irgendwie am Ende des Monats die Kohle verdient habe für die Miete. Nochmal zu deiner anderen Frage auch. Jungen Jahren selbstständig. So jung war ich gar nicht mehr. Ich war dann auch schon Mitte 20. Und das Umfeld, ja, das war da natürlich jetzt eher nicht so geneigt, das zu unterstützen, ja.
Familie, Freunde. Hast du da richtig viel Gegenwind bekommen?
Ja, oder? Also stell dir das mal vor, nicht nur allein Selbstständigkeit, sondern auch eine Selbstständigkeit in der Versicherungsbranche.
Oha, das geht ja gar nicht.
Selbstständiger Klinkenputzer. Hast du einen Dachschaden, du hast eine Ausbildung, du hast studiert, du warst im Ausland und jetzt willst du dich als Versicherungsmakler selbstständig machen und Achtung, Markus, und dann kam ich ja noch auf die verrückte Idee, YouTube-Videos dazu zu machen.
Nein!
Zu diesem Thema. Dann war natürlich komplett hier Polen offen und wir haben alle gedacht, der Basti, der wandert jetzt gleich in die Klapse.
Ja, da wäre es ja mal interessant zu wissen, vielleicht kriegst du auch teilweise Feedbacks, was diese Menschen heute so sagen und erzählen oder ob sie eher still sind.
Ja, also ganz stolz bin ich natürlich auf meine Eltern, weil die das natürlich am Anfang erstmal nicht verstanden haben, was ja irgendwie klar ist, ganz andere Generation. Und ich habe denen dann zum Beispiel auch die Bücher zu lesen gegeben, die ich lese. Dann haben die auch so nach und nach verstanden, warum ich das so mache und warum mir das wichtig ist. Und ich denen auch erklärt habe und im Detail erklärt habe, warum das auch funktionieren kann, was ich da tue. Und heute sehen sie, dass es funktioniert und die sind einfach nur unglaublich stolz. Und das ist natürlich unglaublich toll und die Meinung von allen anderen Menschen, die war mir damals auch zum Glück schon egal. Ja, also unser Leben wird viel zu sehr gesteuert, weil wir zu sehr Wert drauf legen, was andere über uns denken und das ist schlimm, ja, das ist ganz, ganz schlimm und deswegen war ich da schon stolz drauf, dass ich das schon ablegen konnte und habe einfach mein Ding gemacht. Ja, und dann kommen wir jetzt mal zu dem eigentlichen Thema YouTube. Das war dann eben auch irgendwo der Wendepunkt, weil ich gesagt habe, ich saß beim Kunden, wenn ich denn überhaupt beim Kunden saß, als ich noch so dieser ganz normale, klassische Offline-Makler war und habe Kaltakquise betrieben, ja, habe am Baumarkt, habe ich Leute quasi angequatscht mit einem Promotion-Stand und da kriegst du dann am Tag von 200 Leuten, die du anquatschst, kriegst du so 190 Neins, ja, und viele davon sind nicht unbedingt nett und dann hast du vielleicht 10 Nummern, ja, und Namen, die irgendwie interessiert sind von deinem Konzept und davon hast du nochmal 3 falsche Nummern und ja, 5, die du vielleicht auf Termin bekommst und dann sagen nochmal 2 ab und 3 hast du dann vielleicht einen Termin und dann ist das aber auch irgendwie alles komisch und ich dachte so, das kann doch nicht so wirklich das
Ende. Nicht sehr befriedigend am Ende des Tages, nee. Ja.
Und ich dachte so, und dir wurde auch keine Wertschätzung entgegengebracht. Also ich hatte tatsächlich auch so ein kleines, ich will jetzt nicht sagen Problem mit meinem Ego, sondern ein Problem mit, hey, ich weiß, ich mache einen verdammt guten Job. Wieso zum Teufel wird das nicht wertgeschätzt?
Ja.
Und die Antwort war für mich, es liegt einfach daran, dass die Leute mich nicht kennen. Das war mein Ding, die Leute kennen mich. Wieso sollten die mir vertrauen, wenn die mich überhaupt nicht kennen? Die wissen nicht, was ich auf dem Kasten habe. Die wissen nicht, ob ich sympathisch bin. Nach diesen kurzen, weiß ich nicht, 2 Minuten am Baumarkt oder egal wie eine andere Kaltakquise erfolgt ist. Und dann war eben meine Denke, wie kriege ich es hin, dass die Leute mich schon im Vorfeld kennenlernen, eine Meinung darüber bekommen, was ich drauf habe, was ich weiß und natürlich sich auch vielleicht eine gewisse Sympathie aufbauen kann. Und da war ich dann halt natürlich relativ schnell beim Thema Videos und eben auch YouTube als die größte Plattform. Und das war Ende 2015.
Da, wow, da bist du schon 5 Jahre auf YouTube unterwegs.
Also da kam die Idee.
Gut.
Und das erste Video kam dann im April 2016. Also wir sind jetzt quasi, jetzt wo wir die Folge aufnehmen, hier am Anfang Februar sind es fast dann 4 Jahre, wo ich das hier auf YouTube mache. Und das sieht heute alles super toll aus. Ja, du hast das vorhin so ganz groß angekündigt, Nummer 1 YouTube-Channel und alles. Und das stimmt auch und das ist schön, aber das war halt in den Anfängen alles andere als schön und hier kommen auf einmal zig Kunden auf einen zu. Das war eher so, keine Ahnung, ob das funktioniert. Viel Arbeit. Ich hatte ja von Videoschneiden, von Videoaufnehmen nicht den Hauch einer Ahnung. Wenn man sich mal den Spaß machen möchte, eines meiner ersten Videos anzugucken, da aus dem April oder Mai 2016, das ist schon harte Kost, ja.
Also, okay, ist aber schon mal echt schön von dir, dass die noch nicht gelöscht sind, ne? Dass sie noch drauf sind.
Bin ja ich.
Das gehört das ja zu dir ich. Dazu, ja.
Genau, und die Leute sehen natürlich auch diese Entwicklung irgendwo. Und das ist das Schöne, du kriegst halt unverblümtes, direktes Feedback, wenn du dich zeigst. Ob das jetzt YouTube ist, Facebook, Instagram, keine Ahnung. Davor haben viele Leute Angst. Aber durch dieses Feedback hast du halt ein enorm großes und auch schnelles Wachstumspotenzial. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich nehme so ein Video auf, lade mein erstes Video hoch und dann kommt der erste Kommentar unten drunter. Hey, danke für die Infos, aber komm mal schneller auf den Punkt. Übrigens, Ton ist scheiße, Licht ist auch kacke. So, dann könnte ich jetzt da sitzen und könnte halt Taschentücher rausholen und weinen, ja, weil mich nicht jeder mag. Oder sag, okay, cool, Feedback, ist was dran, Ton muss besser werden, Licht auch und ich muss schneller auf den Punkt kommen. So, und dann kann man sich halt so ständig weiterentwickeln, bis man irgendwann auf dem Level ist wie heute, wo das halt einfach alles läuft. Ja, das läuft einfach, das ist aber auch kein Thema mehr. Man hat eine gewisse Selbstsicherheit, die da mitkommt. Und es macht natürlich dann auch in dem Zug auf einmal viel, 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 viel mehr Spaß.
Dieser Gedankengang, der ist ja eigentlich Wahnsinn, wenn du überlegst, ich meine, als Finanzberater haben wir unsere Kunden und wir wollen unseren Kunden einen möglichst großen Nutzen liefern. So, wir machen Beratung und kriegen Feedbacks. Und die Anzahl der Feedbacks, die du als Beispiel jetzt über deinen YouTube-Kanal bekommst, die ist ja um ein x-faches größer, weil du einfach so präsent bist. Und das ist ja eigentlich gigantisch, in welcher Geschwindigkeit man sich dann weiterentwickeln kann.
Definitiv, man muss gewillt sein, ja, das auch anzunehmen und auch zu wissen, ja, wenn man sich in irgendeiner Form zeigt in der heutigen Welt, wird einem da auch viel Gegenwind entgegenkommen. Das ist einfach so. Da kommt viel Lob, da kommt viel Dankbarkeit. Also die schönsten Momente sind die Tage, wo ich morgens dann so meine E-Mail-Post aufmache und da ist eine E-Mail drin und die ist elend lang und ich denke so, oh mein Gott, da schildert gerade wieder jemand 2 Seiten lang irgendwie einen total banalen Haftpflichtfall oder was weiß ich, ja. Und dann ist es aber halt eine super lange Dankes-E-Mail, wo jemand schreibt, dass er aufgrund der Videos seine Versicherung jetzt endlich mal verstanden und hat er aufgeräumt und konnte jetzt hier auch jemand anderem helfen und hin und her und sagt dann, ja, ich wollte einfach nur mal Dankes sagen. Und dann sitzt er halt erstmal da und denkst so, boah, geil. Und dann weißt du auch wieder, warum du das hier machst. Mhm. Das sind eigentlich so die schönsten Momente. Aber es gibt halt in der heutigen digitalen Welt ganz viele Trolle, so nenne ich die. Das sind Trolle, das sind Menschen, die haben nichts Besseres mit ihrem Leben zu tun, als andere niederzumachen, als nur das Negative zu sehen. Und die hast du im Netz, im Internet natürlich sehr, sehr gehäuft, weil da können die anonym andere Leute fertig machen, runtermachen, wie auch immer, würden sie im echten Leben nie tun, weil sie da die Eier nicht hätten, aber im Internet geht's. Und damit musst du klarkommen. Das habe ich am laufenden Band unter meinen Videos. Und das ist halt dann kein konstruktives Feedback mehr, sondern das ist dann einfach Leute, die wollen einfach nur meckern und einen niedermachen oder sonst was. Und da musst du halt drüber stehen über solchen Sachen. Das ist halt auch wichtig, dass man sich da dann nicht emotional irgendwie zu stark davon vereinnahmen lässt und dann da sitzt abends und denkt, oh mein Gott, mache ich hier eigentlich alles richtig oder sollte ich jetzt aufhören oder sonst was.
Hast du das so für dich alles mit dir selbst dann ausgemacht oder hattest du da irgendjemanden, mit dem du dann über diese Themen, gerade auch diese Hate-Kommentare vielleicht sogar teilweise auch sprechen konntest und dass du ein bisschen besser dann auch damit umgehen konntest?
Ja, ich hatte zum Glück meinen YouTube-Kollegen, den Kolja von Aktien mit Kopf. Der hat einen der größten Aktien-Channels in Deutschland und er hat mir da am Anfang sehr, sehr stark geholfen, was so dieses Mindset anging. Er wohnt auch hier auf Mallorca und ist ein richtig guter Freund eben mittlerweile. Und er hat zum einen gesagt, Basti, du kannst es nicht jedem recht machen. Das geht nicht. Versuch's erst gar nicht. Ja. Und es wird passieren, dass solche Leute irgendwelchen Mist oder sonst was kommentieren und auch dich persönlich angreifen werden. Ja. Aber das ist einfach so. Gib dem Ganzen kein Gewicht. Das war wichtig für mich zu wissen, weil ich bin eigentlich ein sehr, sehr sensibler Mensch. Mhm. Das heißt, ich reflektiere auch sehr stark und guck dann schon, oh, geht das jetzt irgendwie an mich ran, ja, oder lasse ich das gar nicht an mich ran, weil es einfach Blödsinn ist und es überhaupt nichts mit mir zu tun hat, sondern halt der Mensch, der es geschrieben hat, irgendwie Probleme hat. Das war das eine. Und das andere, was aber fast noch wichtiger war, dass er gesagt hat, du musst hier Geduld haben. Das geht nicht von heute auf morgen. Sowas aufzubauen, vor allem im Versicherungsbereich, wo wir ja ganz viele Klischees haben und Fettnäpfchen, in denen wir reintreten können und Vorurteile, mit denen wir klarkommen müssen. Markus, das weißt du ja und die Zuhörer wahrscheinlich alle auch. Das braucht Geduld und es braucht Zeit, bis Leute auch irgendwie ein Vertrauen aufgebaut haben. Und das hat jetzt in meinem Fall, hat das erstmal 8-9 Monate gedauert, nachdem der Kanal online ging und ich jede Woche neue Videos rausgehauen habe, konsistent, bis da überhaupt mal irgendwas kam, mit dem ich was anfangen konnte, wo dann jemand mal eine E-Mail geschickt hat, hey, guck mal, ich habe deine Videos gesehen, berätst du eigentlich auch, kannst du mal hier da und da helfen? Und da habe ich gemerkt, ah, so langsam tut sich hier was.
Okay, ja.
Aber das muss einem klar sein, das hat gedauert, das ist nichts, was von heute auf morgen irgendwie passiert ist.
Also wie es so schön heißt, kein Sprint, dann doch eher, vielleicht nicht Marathon, aber Halbmarathon oder Langdistanz, ja, sagen wir es mal so.
Auf alle Fälle.
Ja. Okay.
Ja, und vielleicht, um das Ganze dann noch die Brücke zu schlagen zu heute, das ist dann natürlich alles gewachsen über YouTube, durch eben die Beständigkeit, YouTube-Algorithmus hin und her, der dann halt erkannt hat, da ist jemand, der macht Versicherungsvideos, der kriegt Aufrufe, der kriegt Feedback, da ist Engagement da, dann wächst der Kanal. Und in dem Zuge, dass mich dann natürlich Leute aus ganz Deutschland angeschrieben haben, musste ich eine Lösung finden, um die auch beraten zu können. Und da waren wir dann bei der Online-Beratung, die ich dann so vor 3 Jahren oder was angefangen habe, weil es nicht anders da ging. Und das dann auch weiter perfektioniert habe, Online-Terminbuchung mit dazu kam, Prozesse automatisiert habe. Also ich bin ein absoluter Prozessautomatisierer. Ich liebe das und das versuche ich immer weiter voranzutreiben und auf die Spitze zu treiben. Und das geht eben auch im Zuge der Digitalisierung. Bis hin jetzt eben zu der kompletten Ortsunabhängigkeit, dass ich jetzt hier halt auf Mallorca leben kann mit meiner Frau.
Und seit wann lebst du dort?
Es sind jetzt ein bisschen mehr als 2 Jahre.
Okay.
Genau.
Wenn man so die Social-Media-Kanäle, die verschiedenen, die wir haben, mal so ein bisschen betrachtet, gerade jetzt vielleicht so als Finanzberater und sich so ein wenig unsicher ist, wo man vielleicht anfangs so seine Zeit reinsetzt, kann man ja die Kanäle vielleicht mal so aus 2 Blickwinkeln betrachten. Erstens, wie groß ist überhaupt der Aufwand, um so einen Kanal aufzubauen? Also natürlich Content zu produzieren, dass ich Follower habe, die regelmäßig meinen Content ansehen. Und 2. Blickwinkel vielleicht auch so das Thema, wie ist eigentlich das Engagement der Leute, die auch wirklich dann meine Videos sehen jetzt hier bei dir? Vielleicht können wir da mal ganz kurz drüber sprechen. Du wirst jetzt ja wahrscheinlich, nachdem du schon so viele Filme produziert hast, auch einen relativ schlanken und guten Prozess haben in der Produktion. Aber vielleicht kannst du uns mal so ein Gefühl geben, wie viel Aufwand ist das für dich? Wie funktioniert das für dich, einfach so pro Woche einen neuen Film zu konstruieren und zu produzieren?
Ja. Das war natürlich am Anfang, wo ich von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte, unglaublich viel Zeit. Also unglaublich viel Zeit. Da habe ich dann 20 Versuche gebraucht, bis ein so ein Video irgendwie halbwegs gut war. Und dann noch irgendwie so ein Vorschaubild zu schustern, was man da so in YouTube sieht, die sogenannten Thumbnails,
ja,
so heißen die. Und Videotitel und natürlich auch allgemein das Thema, über was spreche ich da, ja? Das muss ja auch was sein, was die Leute interessiert. Weil wenn es keinen interessiert, wenn das niemand sucht, dann gibt es halt auch keine Aufrufe. Das ist auch klar. YouTube ist die 2. größte Suchmaschine der Welt. Das suchen Leute. Und Leute suchen halt nur Sachen, die sie auch irgendwo interessiert oder wo sie denken, da gibt es vielleicht einen Mehrwert hier auf YouTube und ich krieg was erklärt. Das heißt, das ist schon fast eine eigene Philosophie oder Kunst für sich, womit man sich definitiv auseinandersetzen muss. Also wenn man das nicht möchte und nicht lernen will, wie YouTube funktioniert und auf was man da achten muss, vom Aussehen des Vorschaubildes hin über den Videotitel hin zu YouTube SEO, also YouTube Suchmaschinenoptimierung innerhalb von YouTube, dann wird es natürlich schwierig, wenn man sagt, da habe ich keinen Bock drauf und ich will jetzt einfach nur mal da ein Video hochladen und mal gucken, was passiert. Das wird halt nicht funktionieren. Heute habe ich einen Ablauf, wo ich recherchiere, über was ich ein Video machen möchte, was die Leute interessieren wird. Dann schreibe ich ein Skript dazu und dann nehme ich das Video auf. Das nehme ich aber frei auf. Also ich lese nirgendwo ab. Ich habe das mal probiert. Das kommt dann so nachrichtensprechermäßig rüber. Das ist kacke. Da verlierst du auch wieder deine Authentizität so ein bisschen. Ja.
Ja.
Und das ist, weißt du was? Es ist okay, wenn ich mich mal verrede.
Das bist ja auch du. Ich meine, wir sind nun mal alle perfekt. Ne?
Das ist so, ja. Ich habe das am Anfang alles rausgeschnitten, wo ich mich mal versprochen habe und so, wo ich plötzlich dann gemerkt habe, Basti, das genau das macht's dich ja, macht da wieder das Ganze menschlich. das bist ja du. Und hier geht es ja um Menschen. Es geht von Mensch zu Mensch. Es geht um Vertrauen aufzubauen, Sympathie. Und das geht genau eben auch über menschliche Fehler. Ja, wer zu perfekt ist, da wird's schwierig. Ja, und ja, vielleicht nochmal vom Zeitaufwand. Ich würde mal sagen, mittlerweile habe ich auch jemanden, der die Videos für mich schneidet, weil es einfach so schon getaktet ist, dass ich das nicht mehr selbst machen muss und auslagern konnte. Sag mal, Skript, Recherche, Video drehen, 2 Stunden sind es dann schon, ja, pro Woche für ein Video.
Boah, das klingt ja aber relativ wenig, wenn man sich überlegt, was dann für ein professionelles Ergebnis hinten rauskommt. Das macht dann wahrscheinlich wirklich einfach die Erfahrung, ne?
Dass ja, man ja. Erfahrung, Übung. Ich habe jetzt hier halt mittlerweile auch mein eigenes kleines Filmstudio. Ja, das soll jetzt nicht klingen wie, oh wow, geil, ja, hier Hollywood. Aber ich habe halt einen eigenen Raum, da steht meine Kamera, da steht die Beleuchtung und alles. Und das ist soundtechnisch optimiert. Und das hilft natürlich auch. Ich muss einfach nur reingehen, zack, zack, mach das an und los geht's. Früher, wissen auch viele nicht, wenn man meine, ja, eine der ersteren Videos noch so anschaut, da ist immer dieser hellblaue Hintergrund. Und das sieht eigentlich ganz cool aus, aber was halt niemand weiß, ist, dass das unsere Küche damals war in Aschaffenburg. Und ich dann immer so meiner Frau gesagt habe, so, kannst du jetzt mal hier die nächste Stunde mal, musst du nichts in der Küche machen oder so, weil ich muss hier alles wegrücken und hier aufbauen.
Ja, das war ja so super.
Einziges Zimmer, wo ich das irgendwie machen konnte. Ja, und es ist aber auch schön, wenn man dann so zurückdenkt an die Anfänge. Ja, das hat in der Küche hat's halt angefangen, ja. Bei Steve Jobs und so hat's in der Garage angefangen. Bei mir hat's in der Küche angefangen.
Ja, das ja, ja, Wahnsinn. Wenn du jetzt gerade von 2 Stunden sprichst oder vielleicht mal anders, du hast ja mit deinem Kollegen, den Patrick Hamacher, auch einen wahnsinnig tollen Versicherungspodcast, wo ihr auch einmal in der Woche eine neue Folge produziert. Wenn du das jetzt so vergleichen würdest, YouTube und Podcast, ich meine, gefühlt ist doch das Videothema viel, viel schwieriger und aufwendiger zu handeln als Audio. Aber vielleicht jetzt mal so von dir, wo du beide Kanäle bedienst. Wie würdest du das miteinander vergleichen? Auch einfach nur mal so vom Aufwand, so einen Kanal aufzubauen und den auch regelmäßig zu bespielen.
Also im Verhältnis ist Podcast weniger Aufwand. Im Verhältnis, das heißt nicht, dass es kein Aufwand ist, aber im Verhältnis zu YouTube und dem Video und dem ganzen Kram ist es definitiv weniger Aufwand. Podcast hat, aber würde ich sagen, auch nochmal eine andere, du erreichst mit einem Podcast nochmal was anderes als mit einem YouTube-Video. Und deswegen fand ich auch nicht entweder das eine oder das andere, sondern schon irgendwo auch beides in meinem Portfolio zu haben, sehr, sehr spannend. So Podcast, finde ich, ist wirklich so zum jetzt mal irgendwie auf dem Weg zur Arbeit, ziehe ich mir das mal schnell rein, mache die Stöpsel ins Ohr, während ich in der Bahn sitze und bilde mich weiter zu irgendeinem Thema. Und das mit YouTube ist eher so, da sitzt jemand zu Hause und möchte dann vielleicht auch nicht nur einfach nicht nur audiotechnisch, sondern quasi audiovisuell.
Genau, beides, ja.
Sich was reinziehen und dann sucht er halt auf YouTube und schaut sich das dann aber in Ruhe an. Und was man da eben dann nochmal als Mehrwert hat, ist sowas wie Call to Action. Das passiert dann da eher, als dass halt jemand in einem Podcast in die Shownotes da dann nochmal irgendwo draufklickt, was natürlich auch geht und möglich ist, aber ich glaube, das hat man dann so bei Videos nochmal mehr und du hast bei Videos auch nochmal mehr die Möglichkeit, die dann irgendwo gezielt einzubauen und einzusetzen. Also, was meine ich damit? Eine Podcast-Folge ist in der Regel länger. Ja, was wir jetzt hier gerade quatschen, das wird, weiß ich nicht, 40, 50 Minuten, ja, vielleicht eine Stunde sogar langsam, genau, keine Ahnung.
Mal schauen.
Da ist auch Wissen jetzt mit dabei. Aber wenn ich jetzt so ein 10-Minuten-Video habe, dann kann ich das dann halt schon mal, weil es halt gezielt nur um ein konkretes Thema geht und mir ein Kunde eine E-Mail schickt, du, ich habe da eine Frage zu Thema BU und dann sage ich hier, zack, das Video wird alles erklärt. Ich muss da keine E-Mail schreiben oder weiß der Geier oder ein Beratungsgespräch sogar ausmachen, sondern hier guckt er das Video an, wird alles erklärt. Mhm. Das nimmt dir Zeit ab. Oder nimmt der Aufwand ab, wenn man halt sowas mal hat, so eine Art Videodatenbank, ja, ist ja nichts anderes, zu verschiedensten Themen, Und das ist natürlich sehr cool. Ich habe das damals, als ich den Jungmakler Award 2017 gewinnen durfte, kam die Frage in der Jury, wie viele Mitarbeiter ich habe. Und ich habe damals gesagt, ich habe 167 Mitarbeiter. Und dann erstmal so Stille, ja. Was ist denn das für ein Typ, ja? Und dann habe ich gesagt, die arbeiten 24/7 für mich, 7 Tage die Woche. Und das Geilste ist, die kosten mich überhaupt nichts. Und das Allergeilste ist, die sehen alle aus wie ich. Und das war so mein Slogan. Und ich glaube, der hat auch sehr überzeugt und habe dann auf meine Videos weitergeleitet.
Ja, okay.
Das heißt, die machen für mich im Prinzip eine sehr starke Vorarbeit, was eine Beratung angeht, die dann vielleicht irgendwann mal nachgeschaltet stattfindet, weil sich der Kunde bei mir einbucht. Und das ist einfach eine unglaubliche Macht, die man nicht unterschätzen darf.
Das ist jetzt ja, im Endeffekt gibst du ja super viele Informationen preis. Und ich glaube, dass viele Finanzberater aber doch Angst haben, zu viele Informationen preiszugeben, weil sie dann die Sorge haben, der Kunde könnte ja dann vielleicht mit diesen guten Informationen auch woanders hingehen und dort abschließen, selbst abschließen, online abschließen, was auch immer. Und du machst es jetzt aber genau andersrum. Du gibst gerade viel Preis, weil du weißt, dass du danach natürlich auch einen sehr schlanken Prozess hast, weil der Kunde ja schon gut vorinformiert ist.
Ja, natürlich hast du, nennen wir das mal in Anführungsstrichen, ein Risiko von mir aus, dass der Kunde dann sich mit den Informationen schlau macht und dann, keine Ahnung, auf Check24 geht und es halt dort abschließt. Ja, passiert, was weiß ich, bestimmt schon, was weiß ich, wie oft passiert, ja, dass jemand das mit Hilfe meiner Videos gemacht hat. Aber ist doch okay. Ja, am Ende des Tages haben wir bei Versicherungen die Thematik, dass Menschen, die meisten Menschen, wenn es vor allem um ein komplexes Thema geht, das nur machen wollen, wenn eine gewisse Vertrauensbasis auch da ist. Und Menschen vertrauen eben nur Menschen, oder Vertrauen kann sich nur zwischen Menschen aufbauen. Ist auch so ein Satz, den ich öfters mal sage, ist, Vertrauen ist nicht digitalisierbar. Dass der Mensch dann dazu tendiert, dann doch jemanden halt mit dazu zu holen. Jetzt ist die Frage, wen holt er sich denn da mit dazu, wenn er jetzt schon 3, 4 meiner Videos gesehen hat zum Thema BU? Geht er dann her und googelt nochmal Versicherungsmakler in meiner Nähe? Oder sieht er vielleicht, guck mal hier, da gibt es ja auch eine kostenlose Online-Beratung beim Basti. Ja, geil, ich habe jetzt schon so viel von ihm gelernt.
Ja, er kennt dich ja auch schon, ne? Also ja, von daher. Okay.
Markus, das ist der Punkt. Die Leute, das sagen die mir im Gespräch auch immer. Das ist so witzig. Da sitzen sie da und fangen dann so ein Lächeln an. Ich so, was los? Ich so, Basti, das ist total verrückt. Mir kommt es vor, als würden wir uns schon 2 Jahre kennen. Ja, ich weiß, du hast mich nie gesehen, aber mir kommt es vor, als würde ich dich schon 2 Jahre kennen. Und das ist einfach so schön und so toll, weil halt dann diese Vertrauensbasis irgendwie schon da ist. Und dann merken sie halt im Gespräch, ach, guck mal, der ist ja genauso wie in den Videos. Der ist einfach so, ja. Das ist Basti. Und dann hast du nochmal hier dieses Vertrauen bestätigt, das wir eh schon irgendwie hatten im Vorfeld, und dass du was auf dem Kasten hast, das hast du ja schon gezeigt in den Videos, und dadurch ist ja dann diese Sympathie auch noch entstanden, und das sind so die 3 Sachen, die man braucht, damit das alles funktioniert: Wissen, Sympathie, Vertrauen, dass da eine ordentliche Basis vorhanden ist für eine Versicherungsberatung. Und ich glaube, wir Menschen ticken schon irgendwie so, dass wenn uns jemand komplett ohne Hintergedanken oder ohne offensichtlich jetzt, oh, da will der erst zurück was geben, dass die Leute das schon irgendwie wert zu schätzen wissen und dann vielleicht teilweise auch unterbewusst das irgendwie wieder zurückgeben wollen, ja. So ein bisschen das Gesetz der Reziprozität.
Das vielleicht. Ist so, ja.
Ja, und das ist genau das, was ich hier verfolge. Und wenn mir jetzt morgen jemand sagen würde, Basti, wir haben festgestellt, wir haben analysiert, ja, aus irgendwelchen Gründen, 80% deiner Videozuschauer schließen woanders ab. Und dann würde ich sagen, okay, ja, und wenn es 90% werden, ist
so what, würdest trotzdem weitermachen, genau. Ja?
So what.
Ich meine, und du hast es ja vorhin angesprochen, was vielleicht was dir früher gefehlt hat, dann gibt es jetzt halt diese Wertschätzung von Menschen, die sagen, ja, Ey, es fühlt sich so an, als ob wir schon 2 Jahre kennen und man ist sich echt sympathisch, ist so auf einer Wellenlänge unterwegs, und das ist ja so auch echt ein Traum, ja.
Ja, und das macht einfach richtig Spaß. Das, anders kann ich es nicht beschreiben. Es macht einfach Spaß, weil da dann du Leuten gegenüber sitzt, da musst du nicht überzeugen, da musst du nicht irgendwie jetzt den 5. Closing-Satz anbringen oder ein Verkaufsleitfaden oder weiß der Geier. Nein, du quatschst mit denen, als wären es ja Kumpels oder sonst was, weil genau diese Basis eben da ist. Und das macht es halt natürlich um Längen angenehmer als jetzt die Gespräche, die ich halt von früher kannte. Ja,
ja, das glaube ich. So kannst du einfach du selbst sein und musst nicht irgendwelche komischen Formeln anwenden.
Richtig.
Ist denn so dieses Thema YouTube, kann man sagen, das ist deine Marketingstrategie zur Neukundengewinnung oder machst du sonst noch, also gut, den Podcast, den gibt's auch noch, da kommen sicherlich ja auch Menschen dann auf dich zu. Gibt es sonst noch irgendwelche Strategien, egal ob nun offline oder online, die du, ja, wo du unterwegs bist?
Also klar, YouTube ist mein Steckenpferd, wenn man das mal so sagen darf. Damit hat alles angefangen. Mittlerweile, klar, der Podcast von mir und vom Patrick, der Versicherungsgeflüster-Podcast, der hat auch einfach eine extrem krasse Reichweite mittlerweile, wo Leute auch auf uns dann zukommen. Instagram ist mittlerweile für mich extremst wichtig, also wirklich extremst wichtig, das ist so für meine Kundenbindung, ist das so das Tool.
Ja.
Weil die Leute folgen mir dann halt auch irgendwo auf Instagram oder meine Kunden folgen mir auf Instagram, das ist einfach mega, ja, und da hast du auch wieder dieses, wenn ich dann ein Gespräch habe und dann erzähle ich so ein bisschen was und die so, ja, passt, ich weiß, ja, und ich weiß, heute Morgen warst du im Fitnessstudio und da, das ist einfach cool, ja, und das ist nicht irgendwie, oh, was interessiert das, was hat das meine Kunden zu interessieren, ja, das ist halt einfach dann meine Philosophie und Leute können sich dann auf einmal plötzlich mit mir identifizieren, weil sie sehen, ach, guck mal, der hat auch eine Katze, ich habe auch eine Katze, ja, der mag Katzen, ich mag Katzen, dann mag ich den vielleicht auch, also das war jetzt sehr einfach runtergebrochen, ja, aber so ticken wir Menschen irgendwo. Also Instagram ist sehr, sehr wichtig und ist auch stark am Wachsen bei mir als Kanal für weiteren Content, wo ich halt aus meinem Alltag Sachen teile, und natürlich entsprechende Posts auch raushaue. Facebook-Gruppen finde ich da sehr spannend, wo ich eine habe für Versicherungsinteressierte, Versicherung mit Kopf heißt die einfach, und aber auch für digitale Vermittler.
Ja.
Habe ich noch eine eigene Gruppe. Ansonsten ehrlicherweise Facebook, meine Facebook-Seite, klar, die gibt's auch und da poste ich auch ab und zu mal was, aber nicht mehr so wie früher, weil das einfach durch den organischen
hat sich ein bisschen gewandelt, ne?
Ja, total. Ja, ich weiß, man kann viel über Facebook Werbeanzeigen und sonst was machen, aber das brauche ich zum Glück nicht, weil das alles bei mir organisch wächst und gewachsen ist. Und ja, ansonsten klar, Google ist natürlich auch noch was. Also über meine Webseite und Content, den ich da raushaue, tut sich natürlich auch einiges. Das heißt, zusammengefasst geht es bei mir immer darum, hochwertigen Content rauszuhauen, den die Leute interessiert und der den Leuten auch hilft am Ende des Tages. Weil wenn du keinen Mehrwert schaffst, dann kannst du es halt gleich lassen. Ja, warum sollte dir auch jemand, die Leute fragen, ja, was, mir folgt keiner? Ich meine, was postest du denn? Ja, hier und da. Ja, wen interessiert das denn? Ja, also wo ist der Mehrwert? Warum sollte dir jemand folgen? Ich habe zum Beispiel auch zu viel so Sachen bei mir gepostet gehabt, da, wenn ich dann da mal im Urlaub bin und hier, was ich gerade esse. Klar, das ist ab und zu, kann man das mal machen, aber ansonsten, das interessiert doch niemanden, was ich esse. Das ist den Leuten doch scheißegal.
Ich glaube, gerade zu Beginn, wenn ich starte irgendwie einen Kanal, interessiert das in der Tat niemanden. Ich denke schon, je bekannter man irgendwo ist für seine Zielgruppe, dann mögen die auch irgendwann diese Information. Ne? Und wenn du irgendwann mega Star bist, dann interessiert die Leute alles. Wahrscheinlich auch, wann du mit deinem Hund Gassi gehst und so weiter und so fort. Ne? Aber zu Beginn, ja, ich glaube schon. Das ist dann, da muss man nicht morgens, mittags, abends das Essen posten. Ne?
Nee, gar nicht. Ja. Und es kommt auch immer darauf an, das ist auch wichtig, Zielgruppe. Und ich habe manchmal so diesen Zielgruppenkonflikt, weil mir folgen ja auch viele Versicherungsvermittler, ja, oder Finanzberater oder allgemein. Das hat sich halt einfach ergeben, weil die sich auch weiterbilden durch meinen Content oder teilweise sich inspiriert fühlen durch das, was ich tue, was unglaublich toll ist.
Ja.
Und ich manchmal oder ab und zu merke, was machst du eigentlich gerade mit deinem Content da auf Instagram? Das ist ja eher jetzt wieder, das geht ja eher so Finanzberater-lastig, dass ich die ansprichst. Aber das sind ja eigentlich nicht das ist nicht meine Zielgruppe. Ja, das ist schön, dass sie da sind und dass sie interagieren, aber das ist nicht meine Zielgruppe. Das heißt, da muss ich da mal gucken, dass das nicht auf einmal wegdriftet, sondern weiterhin halt der Endkunde, der sich weiterbilden möchte im Versicherungsbereich, hier im Fokus steht.
Kannst du diesen Zielkunden, wie würdest du den definieren, den du jetzt im Fokus hast?
Das ist jemand, der ist vom Alter her zwischen 18 und 35, hauptsächlich männlich, sag mal 70% der Leute sind männlich, die bei mir dann irgendwo einen Termin buchen, ist digital affin, ist oftmals viel unterwegs, also sowas wie Unternehmensberater oder auch Leute, die wenig Zeit haben, Ärzte habe ich öfters mal bei mir, wo halt diese Online-Beratung einfach super reinpasst ins Leben. Und die sich halt vorher schlau machen. Die machen sich vorher im Internet schlau. Wenn die irgendeine Frage haben oder was wissen wollen, dann fragen die nicht mehr Mama und Papa, sondern die gehen ins Internet. Und dann ziehen sie sich Informationen rein, finden höchstwahrscheinlich, wenn es ums Thema Versicherung geht, meinen Content und landen darüber dann am Ende des Tages dann bei mir in der Online-Beratung, wenn die Kette so komplett, wie sie laufen soll, läuft.
Perfekt, ja, okay. Ja, ich hatte ja so zu Beginn in der Einleitung erwähnt, was du eigentlich so alles schon geschaffen hast mit deinen für die Finanzbranche ja doch sehr, sehr jungen Jahren. Und dann werden sich jetzt vielleicht doch, wird sich der ein oder andere Hörer fragen, ja, wie schafft er das alles? Das alles irgendwie auf Spur zu bringen? Gibt es da irgendwie so einen Supertrick, den du irgendwie auf Lager hast, dass du so produktiv bist und vielleicht auch irgendwie gefühlt dich einfach permanent weiterentwickelst?
Es gibt keinen Trick, aber es gibt gewisse Prinzipien. Wenn man denen folgt, dann kriegt man das, denke ich, hin. Und es war ja bei mir nicht immer so. Ja, ich lerne auch viel dazu, ich lese viel. Und zwar, das Jahr 2019 war zum Beispiel für mich sehr, sehr, sehr stressig, weil da einfach viel zusammenkam. Also sprich, meine ganz normalen Online-Beratungen, den Content erstellen für die verschiedenen Plattformen. Dann habe ich eine Weiterbildung gemacht, ein Studium, zwei Semester zum Finanzfachwirt, wo ich immer einmal im Monat dann eine Präsenzveranstaltung hatte. Eine Woche dann musste ich da vor Ort sein, musste lernen für die Prüfungen und alles. Das kam letztes Jahr noch mit dazu, plus die Vorträge, die ich halte. Ich bin viel rumgeflogen und habe meine eigene Web-App noch gelauncht. Also da war echt viel, wo ich dann mal da gesessen habe und mir gedacht, wow, wie habe ich das eigentlich jetzt rückblickend alles hinbekommen? Und die Schlüsselfaktoren sind Fokus. Das heißt, du musst dich auf eine oder wenige Sachen fokussieren. Du kannst ein paar mehrere Sachen machen, aber wenn du dann die eine Sache machst, dann fokus nur auf diese Sache. Das heißt, ich habe zum Beispiel, wenn ich dann gewusst habe, okay, jetzt muss ich lernen für Finanzfachwirt, alles andere weg, lernen Finanzfachwirt, nicht unterbrechen lassen, Handy aus, weg, alles, tschüss. Da wird halt auch mal nichts gepostet bei Instagram und dann musst du auch keine Story machen. Das ist dann einfach alles nicht so wichtig. Dann Fokus aufs Lernen und dann wieder dann Fokus auf zum Beispiel die Online-Beratung oder Videos vorbereiten. Das war natürlich sehr, sehr wichtig, dass ich nicht immer jede Woche überlege, oh, was mache ich jetzt für ein Video, sondern ich mache halt schon mal einen kompletten Monat im Voraus, den ich plane und Videos aufnehme und vorbereite. Das heißt, das hat viel mit Planung zu tun. Und ich bin mittlerweile halt auch sehr diszipliniert, würde ich sagen. Ich stehe jeden Morgen unter der Woche um 5 Uhr auf, habe dann die ersten zwei Stunden einfach so Zeit für mich, wo ich mich weiterbilde in den verschiedensten Bereichen, auch andere YouTube-Videos schaue oder sonst irgendwie Spanisch lerne, keine Ahnung, ja. Dann geht's um 7 ins Fitnessstudio. Das ist wichtig für mich, dieser Ausgleich, wo mein Körper nochmal ein bisschen irgendwie arbeiten muss, weil er den ganzen Tag nur auf dem Stuhl sitzt. Das ist alles andere als gesund. Und dann geht's halt fokussiert im Büro auf die einzelnen Themen und da ist dann auch das Handy aus. Ja, ich lasse mich nicht unterbrechen, wenn das Handy klingelt. Ja, weil da ruft gerade jemand an zu einer Zeit, wo es ihm passt, aber nicht mir. Ja, das heißt, wenn, dann wird ein Telefontermin ausgemacht und dann kann man quatschen, alles gut, aber ich lasse mich hier nicht in meinem Prozess unterbrechen. Und das wichtigste Wort allgemein war und wird weiterhin sein, nein.
Ja, das ist eins auch meiner Lieblingswörter.
Ich, und du kennst das wahrscheinlich auch, krieg mittlerweile halt eben auch durch die Bekanntheit und alles sehr viele Anfragen und können wir mal hier und können wir mal da und natürlich ist das schön und ich bin dankbar dafür. Aber wenn ich dazu allem Ja sagen würde, dann würde ich nichts mehr tun können. Ja? Dann würde ich nur noch mit Leuten telefonieren und würde denen erklären, wie sie jetzt ihr eigenes Versicherungsmakler-Business nach vorne treiben könnten oder würde mich hier auf Mallorca nur noch jeden zweiten Tag mit jemandem treffen, der gerade hier im Urlaub ist und sich gerne mit mir treffen wollte, was auch cool ist und ich auch immer mal wieder mache, wenn es passt. Aber ich kann es halt nicht dauernd machen, ja. Und auch Kooperationsanfragen, wo ich dann einfach nett und freundlich sage, nein, ich weiß meine Themen, die ich gerade zu bearbeiten habe, darauf liegt mein Fokus und alles andere wird abgeblockt. Und so kriegst du das hin. Du kannst nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Das funktioniert nicht. Und ich glaube, das Problem haben viele, die dann auch noch dem, was wäre so ein Beispiel, der letzten Haftpflicht hinterherrennen irgendwie und da einen riesen Aufwand betreiben. Und wenn man das eigentlich mal betrachtet, das kompletter Blödsinn ist. Ja. Systeme. Also Systeme zu schaffen, die einfach funktionieren und skalierbar sind. Jetzt zum Beispiel meine Terminbuchung. Wenn mir jetzt jemand, also das ist einfach nur mal ein Beispiel, weil es heute Morgen passiert ist. Mir schickt jemand über Instagram eine Nachricht, Basti, hey, cooler Content, wie sieht's aus? Hast du nächste Woche Zeit? Ich würde mich gern von dir beraten lassen. So, dann bin ich früher hergegangen und habe gesagt, ja, klar, schick mir irgendwie eine E-Mail und da finden wir was raus, obwohl eigentlich kein Termin frei wäre. Aber ich so, hä, komm, jetzt hat er schon geschrieben und er hat nochmal einen Kunde mehr und bla bla bla. So, und habe dann mein eigenes System quasi unterwandert und das ist ein Riesenfehler, weil dadurch entsteht Stress, dadurch entsteht mehr Arbeit, die außerhalb des Systems läuft und das ist nicht gut. Und mittlerweile mache ich es eben so, ich schicke dann den Link. Hier kannst du dich einbuchen. Aktuell ist leider eine gewisse Wartezeit vorhanden und dann kommt noch, können wir nicht irgendwie früher was machen? Dann sage ich, sorry, tut mir leid, geht leider nicht. Und an dem Punkt muss man halt auch mal kommen, wo man dann halt auch hier mal Nein sagt gegenüber einem Kunden. Und ja. Weißt du, was das Interessante ist, Markus? 95% der Leute warten. Die sagen, ah, ist okay, verstehe ich. Aber die probieren es halt mal. Ja, geht's hier früher? Und dann sagst du, sorry, geht nicht. Damit erzeugst du ja auch eine gewisse Kompetenz und eine gewisse Unabhängigkeit. Du bist nicht angewiesen auf den Kunden. Und das erzeugt wiederum eine Art Sog, wo der Kunde merkt, ob bewusst oder unbewusst, oh wow, und dann will er es noch mehr.
Ja, das geht ja nur, wenn du das alles total respektvoll machst. Und ja, das ist ja gar kein Thema. Ne? Warum nicht? Es geht halt nun mal nicht. Wenn die Nachfrage groß ist, dann muss er sich halt hinten anstellen. Dann ist doch auch in Ordnung, denn dann bekommt er auch eine super entspannte Qualität von dir, weil du halt die Zeit hast.
Ja. Ganz genau, ja.
Ja. Wenn dich jetzt ein Finanzberater fragen würde, Mensch, Basti, so, sag mal, das ist total toll, was du da machst und boah, ich würde sowas auch gern tun. Ich möchte auch gern YouTube-Videos produzieren zu Versicherungs- und Finanzthemen. Kannst du mir da vielleicht irgendwie so zwei, drei Tipps geben oder würdest du mir raten, da heute noch reinzugehen auf YouTube? Was würdest du da antworten?
Also, ich finde, alle Plattformen, die es heute irgendwo noch gibt, mit denen kannst du arbeiten, kannst darauf erfolgreich sein. Also von den Social Media Plattformen YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, keine Ahnung, ja, was es sonst noch so alles gibt. Ja. Wenn du die richtige Strategie hast, die brauchst du. Und wenn du jetzt hergehst und sagst, boah, ich finde das cool, was der Basti macht und mach jetzt halt auch solche Videos, dann wird's schwierig, weil ich bin schon da und ich bin schon lange da und mich kriegst du da nicht so schnell weg.
Ja, es gibt ja auch nur ein Original, ist doch ganz
exakt. Klar. Aber ich sehe das halt, dass das viele machen. Und das tut mir immer so ein bisschen weh. Erstens denke ich halt, ja, okay, jetzt boah, du kopierst mich halt 1:1. Echt jetzt? Also wie soll das denn funktionieren? Ja, oder wo ich Leute sehe, wo die meine Webseite kopiert haben, mit den Texten 1:1, wirklich nicht mal die Mühe gemacht, irgendwie Worte auszutauschen, wo ich dann denke, ey, also unabhängig davon, dass Google das hart abstraft, ja, warum? Ja, du musst doch du selbst sein. Du musst dich rüberbringen, nicht mich, nicht nachmachen. Wie soll das funktionieren? Das ist das eine. Und das andere, such dir tatsächlich eine Nische. Heutzutage, das war damals halt bei mir noch nicht so. 2015 mit der Idee, 2016, da musste das noch nicht so nischig sein, zumindest nicht auf der Plattform. Und ich konnte das ein bisschen breiter machen. Aber heute würde ich hergehen und würde einfach in einer Nische starten, die dir liegt, auf die du Bock hast. Und versuchen dort dann eben durch guten Content auf YouTube oder sonst wo, dir einen Expertenstatus hier zu holen. Aber du musst wissen, das geht nicht von heute auf morgen. Es geht nicht. Du musst da mal locker mal ein paar Monate hier Geduld haben und dranbleiben und konsistent hier geilen Content liefern, dass du überhaupt mal irgendwie eine Relevanz haben wirst. Weil du musst erstmal Folgendes wissen. Wenn du da anfängst, was zu machen, für dich interessiert sich erstmal keine Sau. Ja, niemand interessiert, was du da machst. Das muss dir einfach erstmal klar sein. Niemand wartet auf dich. Ja. Ah, jetzt ist er da. Genau das habe ich jetzt gemacht. Nee, so ist es nicht. Sondern du musst erstmal hier arbeiten, überzeugen, dass du hier geile Sachen lieferst. Ja, und das wird auch ein Learning-Prozess sein am Anfang, wie das bei mir auch war. Du fühlst dich unwohl vor der Kamera, du versprichst dich oft, du kommst nicht auf den Punkt, du redest zu viel, keine Ahnung. Ja, aber du wirst auch das gleiche Feedback irgendwann vielleicht bekommen wie ich und dich dahingehend verbessern. Aber diese steile Lernkurve, wenn du die haben willst, musst du dir diese Geduld eben haben, dass man das durchzieht. Und deswegen, um das abzuschließen, ja, YouTube ist definitiv weiterhin eine Plattform. Ich wiederhole es nochmal, das ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Wieso sollte man die ignorieren?
Ja, absolut, ja.
Dass man da was machen kann, aber es ist mit Arbeit verbunden. Definitiv.
Ja. Ich fand natürlich, aber so, es gibt ja eine Riesenbelohnung, ne? Du hast es ja vorhin erzählt, als du da in dem Gespräch warst, da bei dem Jungmakler Award und dann erzählt hast, boah, ich habe so und so viele Mitarbeiter. Und jetzt kann man sich ja als Finanzberater überlegen, wenn man ein Jahr dann mal durchgehalten hat und vielleicht jede Woche einen Content produziert, dann hat man schon mal wieder 52 Mitarbeiter. Und das ist doch super, ne? Ich sag mal, das ist ja Wahnsinn.
Vielleicht einfach an der Stelle einfach nochmal ein Tipp. Ihr müsst jetzt keine YouTuber werden. Ja, aber überlegt doch einfach mal, was so ein Video euch an Arbeit abnehmen könnte. Stellt euch mal hin. Ich weiß nicht, wer genau jetzt hier deine Zuhörer sind, Markus, aber ich bin mir sicher, das sind Menschen, die irgendwo in der Finanzbranche arbeiten und die haben wiederkehrende Fragen. Wo der Kunde, die stellt er halt einfach immer wieder, wo du weißt, das kommt oder das sind die gängigsten Fragen, nimm doch einfach mal für so ein Thema ein Video auf. Mal angenommen, Beispiel, du hast eine Beratung, die nächste Woche stattfindet zum Thema Unfallversicherung und du weißt schon, da muss ich die Progression wieder erklären, da muss ich erklären, was ist eine Unfallrente, keine Ahnung. So, dann hast du mir vielleicht mal ein Video gemacht, wo du die wichtigsten Bausteine einer Unfallversicherung erklärst und schickst es dem Kunden vorab. Sagst du, hier, lieber Kunde, guck dir das schon mal an. Das sind schon mal die wichtigsten Dinge erklärt und dann bist du super vorbereitet für unser Gespräch. So, und dann sparst du dir im Gespräch locker mal ein paar Minuten, mindestens. Und das dann auch bei vielen, vielen anderen Gesprächen und für viele andere Themen, wenn man das so macht. Und das einfach mal so als Mittel zum Zweck, so ein Video.
Ja. Ja. So, es ist ja doppelt lukrativ, ne? Einmal genau. Für die bestehenden Beratungen schon und vielleicht dann doch auch, um neue Interessenten auf sich aufmerksam zu machen.
Klar, und dann kann das mal weitergeleitet werden. Ne? Dann guck mal, ich habe da noch einen Kumpel vom Fußball irgendwie, der weiß ich nicht, dem wäre das vielleicht auch mal interessant. Dann schick ihn doch mal das Video weiter. Ja, dann weiß er schon mal, was abgeht und da ist dann irgendwo vielleicht noch ein Link mit dabei, dann kann er sich bei mir melden, ja? Zum Beispiel. Also der Kreativität und der Einsatzmöglichkeit sind überhaupt keine Grenzen.
Ja, absolut, ja. Ja, lieber Basti, die Zeit ist jetzt doch schon ein bisschen fortgeschritten. Ich möchte aber doch so, zum Schluss habe ich noch eine Frage. Vielleicht magst du etwas darüber erzählen. Das interessiert mich auf jeden Fall riesig, vielleicht auch die Zuhörer. So das Jahr 2020. Du hast vorhin vom Fokus gesprochen. Gibt es da einen ganz bestimmten Fokus, den du wirklich so extrem im Vordergrund und im Kopf hast, was dieses Jahr für dich einfach passieren soll und wo du dich einfach weiterentwickeln möchtest?
Wo ich mich als Marke, als Versicherung im Kopf weiterentwickeln möchte, definitiv ist weiterhin der Content, den ich liefere. Der wird noch besser werden, da wird es noch mehr davon geben für meine Follower, Zuschauer, wie auch immer. Und ich werde weiter an den Strukturen arbeiten in meinem Unternehmen, was Online-Beratung, Terminbuchung und so weiter und so fort angeht. Also das steht definitiv im Fokus. Klar, meine Web-App da irgendwo noch mit dazu, die jetzt zu dem Versicherung mit Kopf Ökosystem gehört. Und darauf werde ich mich fokussieren. Ich werde versuchen dieses Jahr auch nicht so viel durch die Gegend zu fliegen, im wahrsten Sinne des Wortes, was mir meine Frau noch nicht so ganz glaubt. Okay. Den ganzen Anfragen, die jetzt schon reinkamen für Speaking und hin und her, und ich habe auch schon ein paar angenommen, aber schon ein paar abgelehnt. Aber daran zu arbeiten und einfach auch nochmal für mich selbst als Mensch und Unternehmer noch mehr Flexibilität zu erreichen in meiner täglichen Arbeit, das ist mir einfach ganz wichtig. Wir sind zum Beispiel auch öfters mal in den USA, jetzt auch wieder dieses Jahr. Ich kann schon mal spoilern, ich werde nicht auf der DKM sein können. Ich bin auf Hochzeit in den USA.
Okay.
Ja. Und dass ich dann eben von dort aus einfach auch dann mal ganz entspannt einfach mal ein paar Wochen einfach mal nichts machen muss, mal keine E-Mails checken muss und es halt trotzdem irgendwo läuft. Ja, das ist so dann mal so der Fokus, dass Ende 2020 die Systeme noch besser sind und ich mich vielleicht auch noch ein bisschen mehr rausnehmen konnte aus dem einen oder anderen operativen Bereich.
Ja, hört sich spannend an. Ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich glaube, wenn man unser Gespräch jetzt vielleicht mal so ein bisschen so ein Fazit rauszieht, so für mich, also ich glaube, lieber Zuhörer, lieber Finanzberater, ich warte doch einfach nicht drauf, dass irgendjemand etwas draußen tut, dass es dir gut geht oder dass du Spaß hast an deiner Arbeit. Nimm deinen Erfolg wirklich und deinen Spaß selbst in die Hand. Und ich glaube, da bist du, lieber Basti, echt ein super Vorbild, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und zu tun und zu machen. Ganz, ganz vielen Dank für das Interview, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir alles Gute für dieses und natürlich auch die kommenden Jahre für alle deine Projekte. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
Das hoffe ich auch, Markus. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte in deinem Podcast. Ich hoffe, deine Zuhörer konnten hier einiges rausziehen. Vielleicht gibt es ja Feedback, das darfst du gerne an mich weiterleiten. Oder die Leute können sich selbst bei mir melden, wenn sie, weiß ich nicht, Instagram haben und mir da mal schreiben wollen und der Versicherung mitkommen oder sonstiges. Super gerne. Und ansonsten sonnige Grüße hier aus Mallorca nach Deutschland. Und ja, bis hoffentlich bald mal wieder.
Ja, super, alles klar. Also dann bis bald. Ciao.